Einer der größten Energiefresser im Leben ist die mangelnde Fähigkeit, gute Grenzen setzen zu können. Vor allen Dingen im Job sorgt es dafür, dass du in kurzer Zeit vollkommen ausgelaugt bist. Wenn du also kennst, Ja zu sagen, obwohl du eigentlich Nein meinst, dann ist unser Webinar Grenzen setzen als Selbstfürsorge perfekt für dich. Mit einstündigem Videomaterial und 40 Seiten Workbook kannst du ganz gezielt daran arbeiten, wie du in Zukunft klare Grenzen ziehst, und zwar ohne Schuldgefühle, aber mit Respekt und Empathie. Nicht nur für dich, sondern auch für andere. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder unter www.strussundklausen.de/masterclasses.
Dann werden schnell Klischees gebildet. Das finde ich immer so spannend. Dann wird eben so gesagt, wir machen jetzt nur noch hier so Alti-Tati-Sprache, nicht? Und sind alle ganz nett und bewusst und sagen nie wieder du und du musst.
Eine Situation, die ja viele Leute kennen, sie werden vielleicht im Meeting unterbrochen. Und dann hast du das Gefühl, boah, Alter, ne? Je nachdem, wie du gestrickt bist, ziehst du dich entweder zurück oder du machst so ganz einen auf nett oder du gehst vielleicht auch in den direkten, konfrontativen Austausch.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalie Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Klausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Klausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los. GFK, das ist so eine schöne Abkürzung aus unserer Bubble, würde ich sagen. Und wenn ich das mal so woanders diese Abkürzung rausgehauen habe, habe ich manchmal auch in so leere Gesichter geguckt. Das ist für uns ein Zeichen, uns diesem Thema mal so richtig ausführlich zu widmen. GFK steht für gewaltfreie Kommunikation. Und jetzt starten wir mal direkt hier in unserer Expertenrunde. Liebe Ranghild, wer hat's erfunden? Was ist GFK und woher kommt das?
Das geht darauf zurück, dass Sprache als Gestaltungsakt empfunden wurde und definiert wurde. Und das hat Marshall E. Rosenberg in den 60er Jahren als Konzept eingeführt. Und da ging es darum, einmal zu sagen, dass die Kommunikation, vielleicht wenn wir sie strukturiert gestalten, zu mehr Verbindung, zu mehr Beziehung führt.
Und ist das so wie so ein Toolset, was ich jetzt mir aneignen kann? Und dann hole ich das immer aus meinem Werkzeugkoffer oder wie? Wie funktioniert das genau?
Ja, genau, also viele machen manchmal Witze drüber, dass es so ein Tool ist für so ganz nette, harmonische Kommunikation und man dürfe sich angeblich nichts mehr ehrlich sagen. Aber das wurde wirklich intendiert, um eigentlich eine richtige Haltung auszulösen. Eigentlich so eine richtig menschenwürdige Haltung, die eben durch eine bewusste Kommunikation stattfindet, damit eigentlich weniger Ausgrenzung, weniger Trennung und mehr in die Beziehungsgestaltung eben wirklich investiert werden kann, ohne dass man seine eigenen Grenzen dabei übertritt im Grunde. Also man soll eben, wir gehen das ja gleich mal durch in Ruhe, aber man darf eben dann wirklich bewusst sich seiner eigenen Wahrnehmung wieder werden, um dann eben sich damit dann gut auszudrücken. Und ich musste gerade so lachen, auch in der Vorbereitung, weil ich habe mal ein halbes Jahr bei meiner Tante und meinem Onkel, die haben 4 Kinder gewohnt. Und zu der Zeit waren die noch relativ jung und meine Tante hat eine Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikationstrainerin gemacht. Und dann lagen da eben immer diese berühmten Giraffen und auch Wolfs Handpuppen, mit denen wir dann natürlich sowohl gespielt haben, als auch die kleinen Cousinen und Cousins manchmal sich richtig damit ein bisschen gegenseitig veräppelt haben, weil sie natürlich gesagt haben, jetzt spricht hier der Wolf und du hältst mal schön die Fresse.
Vielleicht kannst du es einmal aufklären. Was ist Giraffe und genau, Wolf?
Das hat er entwickelt eben, damit man einen spielerischen Umgang auch mit in Schulklassen, in Bildungsinstituten, damit man überhaupt über diese kleinen Puppen ein bisschen spielerisch daran gehen kann, dass eben der Wolf logischerweise dafür steht, dass man eher irgendwie Forderung und ganz konfrontativ und erwartungsvoll und gefräßig ist und die Giraffe im Grunde mehr so ein bisschen nett, eben dann in der Beobachterposition mit dem langen Hals eben wirklich Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte dann eben aussprechen kann und quasi so ein bisschen aus der Entfernung spricht.
Also ich merke, für mich wird das hier heute auf jeden Fall eine Therapiestunde. Ich bin schon ganz inspiriert. Ah, Wolf und Giraffe. Ich bin definitiv mehr Wolf und muss, glaube ich, das noch ein bisschen mehr lernen.
Wir haben natürlich alles in uns drin.
Wir haben jeden Anteil in uns drin. Ich lebe auf jeden Fall den Wolf unter Stress mehr aus und deshalb finde ich es cool, sich dem Thema mal zu widmen. Wir machen das ja nicht nur für die Anfragen, die wir von außen bekommen, sondern auch, weil uns die Themen innerlich beschäftigen. Und deshalb muss ich mal sagen, freue ich mich total, heute noch ein bisschen mehr darüber zu lernen. Und ich glaube, dass nicht nur mein privates, sondern vor allen Dingen mein berufliches Umfeld davon dann hoffentlich profitieren wird.
Genau, deshalb, wir wollen das jetzt mal genau verstehen. Wie funktioniert denn GfK? Also Wolf, Giraffe, wie geht man vor?
Genau, also es geht eben darum, dass man sich einmal am Anfang immer, wenn eben eine Situation entsteht, wirklich sich dabei beobachtet, beziehungsweise beobachtet eben wahrnimmt, was in einem für Emotionen und Gefühle aufsteigen, um dann eben dieses Gefühl erstmal sich selber vorzuäußern, aber natürlich auch gegebenenfalls dem Gegenüber. Und dabei dann eben einfach nur, also es ist immer quasi ohne Bewertung, das ist ganz wichtig. Also man würde meinetwegen sagen, hey, ich beobachte, hier ist irgendwie gerade dicke Luft im Raum. Mein Bedürfnis ist ehrlich gesagt, dass wir irgendwie richtig schön in der Teamarbeit etwas gemeinsam entwickeln, durchaus eben auch mit ein bisschen Feuer hier. Und dann würde man eben das Bedürfnis, habe ich ja schon gesagt, und die Bitte wäre, hey, lass uns doch alle versuchen, mein Wunsch wäre, dass wir alle offen kommunizieren und immer auf dasselbe Ziel hinaussteuern.
Also es gibt mehrere Steps, die man quasi durchgeht?
Genau, also es gibt ursprünglich mal diese vier Schritte. Doch ist es nicht so, dass wenn du es eingeübt hast, musst du nicht immer eben diese vier Schritte wirklich so einfach abhaken, sondern es geht dann irgendwann darum, dass du einfach dir dieses Bewusstsein mehr und mehr eben holst, um wirklich diese Kommunikation aktiver zu gestalten, weil die ja häufig im Alltag eben super unbewusst, ne, durch Trigger, durch alles Mögliche, hauen wir ja häufig Sachen einfach so raus und im Nachhinein denken wir so, oh krass, habe ich das wirklich gerade gesagt? Oder heftig, da habe ich immer gesagt, du musst. Und das ist natürlich, das merken wir, das schafft keine Nähe, das schafft keine Verbindung, das schafft eher Trennung, das schafft eben mehr Konflikt und dadurch hat Marshall B. Rosenberg eben damals das entwickelt, dass er gesagt hat, der ist ja auch in den 30er Jahren geboren und ist dann auch mit einem jüdischen Nachnamen eben aufgewachsen in Amerika und dementsprechend waren da gerade auch die ganzen Rassenbewegungen in aktiv und das hat ihn eben dazu bewogen, dann eben wirklich eine Kommunikationsart und eben vor allem diese Haltung zu entwickeln, die eben mehr Menschenwürde eigentlich in den Mittelpunkt stellt.
Genau, und eigentlich ist es ja so, dass eine Bewährungsprobe für eine Beziehung immer da entsteht, wo man irgendwie entweder unterschiedliche Bedürfnisse hat oder halt so einen handfesten Konflikt hat, ne? Und da dann so spontan reagiert. Ich finde, was du gerade gesagt hast, wenn man dann im Nachhinein denkt, oh Schrott, was habe ich denn da gesagt? Ich finde, dann ist man ja schon einen gewaltigen Schritt weiter. Also richtig, ja. Richtig fies ist es ja, wenn man auch im Nachhinein immer noch so total selbst überzeugt irgendwie denkt, boah, ich hatte total recht, so, ne? Und ich glaube, dass dieses Tool, zumindest für mich, also ich bin ja noch Anfängerin quasi auf dem Gebiet, erstmal auch so einen inneren Dialog hervorruft. Also dass ich überhaupt, wir haben ja schon viel zum Beispiel in anderen Folgen über emotionale Intelligenz gesprochen, über Trigger gesprochen, über Konflikte gesprochen und so ein Konflikt fängt ja eigentlich im Innen an und zwar da, wo ich impulsgesteuert überhaupt gar nicht richtig merke, okay, was genau bewegt mich eigentlich an dieser Situation, sondern einfach nur aus Wut, Angst oder Zwang oder wie auch immer irgendwas rausballer, ne? Und deshalb ist für mich diese GfK, also die gewaltfreie Kommunikation mit ihren vier Schritten im ersten Moment eine Möglichkeit, wie ich mal in den inneren Dialog einsteigen kann, um vielleicht meine emotionale Intelligenz zu steigern, um meine Selbstregulationsfähigkeiten zu steigern. Also mir passiert das ja zum Beispiel, wenn ich mich aufrege. Wut ist ja so mein Go-To-Gefühl in der unangenehmen Situation. Dann passiert mir ja schon, dass ich eben im Affekt oder im Impuls einfach sage, boah, das fand ich jetzt irgendwie nicht gut oder das hat mir nicht gereicht oder so. Ja, also so eine global galaktische Aussage des Unzufriedenseins. Und das ist natürlich für das Gegenüber irgendwie schwierig, ne?
Und inwiefern würden jetzt diese vier Schritte da, also wenn wir jetzt mal so eine Beispielsituation, du willst eigentlich gerade ausrasten und impulsiv handeln, was passiert dann, wenn du jetzt GfK-Profi bist?
also ich will ja nicht ausrasten, ne? Das ist jetzt nicht, dass ich habe ja eine hohe Beziehungsorientierung und auch doch durchaus ein gutes Wertesystem. Aber was mir eben passiert ist, dass ich so einen Frust erleben habe, dass ich schnell in die Bewertung gehe. Also dass ich eben sage, das war schlecht, das war ungenügend, das reicht mir nicht oder so, ne? Und mit GfK würde es jetzt darum gehen, erstmal zu gucken, okay, bevor ich sofort rausballer, ohne in mir in die Tiefe zu gehen, könnte ich mich im ersten Schritt mal fragen, was genau ist eigentlich passiert? Also dann vielleicht zu beschreiben, hey, ich hatte doch mit dir vereinbart, dass du eine Präsentation hältst, die dieses und jenes Ziel hat. Und ich hatte aber das Gefühl, das Ziel deiner Präsentation ist nicht wirklich erreicht, weil du sehr wenig gelächelt hast, weil es nicht viel Interaktion mit dem Publikum gab, weil du keine offenen Fragen gestellt hast, weil du dich des Storytelling nicht bedient hast. Also dann kann ich erstmal in die Beschreibung der Situation gehen. Das nimmt ja schon mal ein bisschen Dampf raus. Und dann als nächstes, und das finde ich eben so schwer daran, das ist der Punkt, den ich zu lernen habe, also dass man dann sagt, wenn du X machst, also Beschreibung, das, was ich gerade meinte, dann fühle ich Y. Und den Step, den überspringe ich. Ich spreche dann meistens gar nicht von mir. Und sich dann aber bewusst zu machen, okay, nicht was denke ich, also da auch wieder nicht in die Bewertung zu gehen, sondern zu sagen, was fühle ich denn in der Situation? Und dann vielleicht wirklich mal zu beschreiben, hey, ich empfinde gerade Ärger, ich empfinde Wut, ich empfinde Frustration, ne? Weil mir das und das und das wichtig ist. Also wenn diese Schritte sind, ich beobachte, ich fühle, ich habe ein Bedürfnis und ich habe eine Bitte, dann ist eben dieses Bedürfnis quasi auch die Erklärung dafür, warum du dich in dieser Situation so fühlst, weil dein Bedürfnis nicht erfüllt wurde. In meinem Beispiel jetzt, ich sage dann ja, ich fühle mich echt frustriert, ich bin irgendwie ärgerlich, ich bin enttäuscht, weil mein Anspruch, mein Bedürfnis nach Professionalität, nach Eigeninitiative, nach Verlässlichkeit nicht erfüllt wurde. Ne? Also damit beschreibe ich dann, okay, was ist in mir eigentlich passiert? Ich habe Anspruch X, der wurde nicht erfüllt, also bin ich irgendwie gefrustet. Und dann wäre sozusagen das Bedürfnis zu sagen, dass dieser Anspruch halt erfüllt wird und dafür habe ich folgende Bitten. Lass uns beim nächsten Mal die Präsentation gemeinsam vorbereiten, damit ich abgleichen kann. Ist das schon so, wie ich mir das vorstelle? Ja oder nein? Ne? Also dann quasi in der Beziehung zu bleiben und die nicht abzubrechen, weil man irgendwie genervt ist.
Und eignet sich das für alle Lebensbereiche? Jetzt bist du ja sehr im beruflichen Kontext. Also sollte man, wenn man GfK jetzt als Haltung integriert hat, dann spricht man nur noch in gewaltfreier Kommunikation oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das sind immer die schönen, das ist auch die Klischee. Also wenn etwas ja an sich gut funktioniert, dann werden schnell Klischees gebildet. Das finde ich immer so spannend. Dann wird eben so gesagt, ah, wir machen jetzt nur noch hier so Alti-Talti-Sprache, nicht? Und sind alle ganz nett und bewusst und sagen nie wieder du und du musst. Wir sind ja immer noch menschlich. Insofern wird das natürlich in der Alltagskommunikation auch einen immer mal wieder eilen. Und das kann man in allen Beziehungen natürlich sehen. Und es wurde ja entwickelt für wirklich diese gar nicht unbedingt auf den Beruf gemünzt, sondern eigentlich auf Interaktion überhaupt Mensch zu Mensch. Und das kann man super in Familien anwenden, super mit Kindern anwenden, kann man super mit seinem Partner anwenden. Wir glauben ja sowieso daran, dass überall, wo die Kommunikation bewusster stattfindet, je besser ist es, weil das natürlich viel mehr Empathie schafft. Und ehrlich gesagt finde ich es auch total versöhnlich, dass man das trainieren kann. Also man kann auch Empathie trainieren. Häufig ist ja in dieser Welt gerade, so wird ja häufig gesagt, die Menschen sind nicht mehr so empathisch miteinander und haben so einen Trennungsschmerz. Und auch irgendwie so ein Erschöpfungsgefühl. Und da kann so eine Bewusstmachung, wenn man die Kraft hat und ganz wichtig ist, sich auch gesichert fühlt. Also man kann es natürlich nicht machen, wenn man schon im Fight-Modus ist. Dann wird es total schwer. Also wenn man sich irgendwie bedroht fühlt oder dem anderen natürlich nicht besonders vertraut, dann ist auch eine gewaltfreie Kommunikation oder Non-Violent Communication natürlich gefährdet. Und das muss man sich auch ganz klar machen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie auf der Straße wirklich irgendwie angepöbelt werden würde, was wir niemandem wünschen, dann ist es sicher gut, mit einer bewussten Haltung drauf zu reagieren. Aber man müsste jetzt nicht wahrscheinlich sagen, hey, du hast gerade mein Bedürfnis. Also das würde vermutlich zu der Situation nicht passen. Aber man kann es überall echt üben. Und diese Haltung vor allen Dingen, die dann immer mehr in einem bewusster wird und sich stärkt, das würden wir eben sagen, hilft in jeder Lebenslage. Selbst wenn man danach lachend zusammensitzt und sagt, okay, Freund, ich hätte dich lieber gerne angeschrien. Dann ist ja immer noch bewusst, okay, Zwinker-Smiley, ich habe mir Mühe gegeben, mit dir zu kommunizieren und es ist mir einfach gerade nicht möglich.
Also ich glaube, dass das schon von mir eine Selbstoffenbarung war, ein berufliches Beispiel zu nehmen, weil es mir privat ehrlich gesagt viel besser da funktioniert es bei mir besser, da gelingt es mir besser. Das liegt bei mir, glaube ich, daran, dass ich privat viel schneller die innere Frage beantworten kann, was ich eigentlich brauche, um in Verbindung zu bleiben zum Gegenüber. Und ich glaube, dass das ein Kern von gewaltfreier Kommunikation ist, dass es eigentlich darum geht, sich eben mehr Mühe zu geben, wirklich ehrlich zu sein. Also für mich ist es eben nicht so wishy-washy, wie ich früher immer dachte, ne? Und jetzt gehen wir mal ganz tief in uns rein und so, sondern eigentlich ist das so ein richtig strukturiertes System, um auch in diesen Triggermomenten, in den Wutmomenten, in den irgendwie Angstmomenten, in den Fluchtmomenten, in den Überanpassungsmomenten nicht impuls- und affektartig zu agieren oder reagieren, sondern wirklich zu sagen, warte mal kurz, auch in mir tauche ich mal eine Etage tiefer, ja, um dann eben zu gucken, was kann ich denn tun, um diese Beziehung in ein Stadium zu bringen, in dem wir eben nicht in Fight, Flight, Freeze oder Fawn sind. Und das ist es ja genau, ne? Dass man eine Beziehungsgestaltung in Ehrlichkeit hat, die wirkliche Begegnung zulässt.
Es klingt ja alles total toll. Ist es nicht auch ein bisschen künstlich?
Das finde ich so spannend, weil am Anfang ist es künstlich. Wir haben ja schon häufiger mal dieses Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch-Thema hier angebracht. Das ist ja eigentlich was ganz Ähnliches, ne? Dass man beschreibt, was man wahrnimmt, dass man die Gefühle dazu äußert und dann, was man sich wünscht. Ich glaube, dass man das am Anfang echt so ein bisschen üben kann, also so ganz bewusst. Und irgendwann ist es ja eine Haltung, das, was Johann gerade meinte, also dass man dann irgendwann innerlich diese Haltung auch so zum Normalzustand quasi macht, ne?
Total. Und man kann auch mit ganz kleinen Schritten anfangen, damit es eben gar nicht so künstlich wird und gar nicht die Brücke so groß ist, bin ich jetzt quasi schon in der vollen zen-buddhistischen gewaltfreien Kommunikationsart. So wird es ja manchmal vermutet. Was das natürlich macht, ist, dass auch ein Abwehrmechanismus in einem hochkommt, dass man eben sagt, irgendwie ist es doch komisch und fremd und macht Mühe. Das macht logischerweise, wie auch wenn man jetzt irgendwie Tennis neu lernen würde, am Anfang vielleicht ein bisschen Aufwand und man kann es noch nicht so gut. Man ist eben da echt einfach noch nicht so gut ausgebildet, weil man das einfach nie gelernt hat. Man hatte möglicherweise auch nicht die Gelegenheit, gute Verbindungs- oder Bindungspersonen zu haben, an denen man sehen konnte, ein Konflikt ist nichts Schlimmes, sondern das ist ein Austausch von unterschiedlichen Sichtweisen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und dann gibt es irgendwie eine Art von Lösung, mit der eben die beiden besser umgehen können. Selbst wenn sie nur sagen, hey, ich höre das und ich mache es jetzt trotzdem anders. Selbst dann wäre mehr Bewusstsein da. Und so kleine Worte sind natürlich, kann man auch darauf achten. Also immer, wenn man sagt, du musst, du solltest, was sie tun oder müssen oder diese ganzen Forderungen und Erwartungen, sagt jetzt Marshall B. Rosenberg, der ja leider schon verstorben ist, dass das natürlich schon das menschliche Abgrenzungspattern ist. Und das funktioniert natürlich häufig im Beruf viel öfter, durch Hierarchien etc. Und deswegen kann man da natürlich, stößt vielleicht mal an seine Grenzen, aber nichtsdestotrotz finde ich das gut, einfach auch dieses, dass man mehr in Bitten formuliert. Und ja,
was
eben
würde
nicht,
man statt du musst sagen dann?
Ich wünsche mir, für mich ist das mit dem Gefühl, muss man natürlich immer so ein bisschen im Jobkontext vielleicht in Anführungszeichen setzen, aber letztlich die Bewusstmachung zu sagen, hey, für mich wirkte das so und so und für unser gemeinsames Ziel oder für unsere bessere Zusammenarbeit würde ich mir eben im Austausch XYZ wünschen. Ich finde da immer noch ganz spannend, weil er das so ganz einfach sagt. Er sagt, wenn ich A sehe, meinetwegen Ranghild mit der Präsentation, die nicht nach ihrem Geschmack war, dann fühle ich B, ich bin im Grunde enttäuscht, ich bin frustriert, irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass es besser abläuft. Und ich brauche eigentlich C, also eben im Grunde, dass wir merken, hier ist es uns alles total wichtig. Es kann mal ein Fehler passieren, aber ich brauche irgendwie mehr Commitment. Und deshalb möchte ich gerne von dir D.
Und jetzt mal so eine Situation, die ja viele Leute kennen. Sie werden vielleicht im Meeting unterbrochen. Und dann hast du das Gefühl, boah, Alter, ne? Je nachdem, wie du gestrickt bist, ziehst du dich entweder zurück oder du machst so ganz einen auf nett oder du gehst vielleicht auch in den direkten, konfrontativen Austausch. Und da wäre es jetzt zum Beispiel auch wirklich im Business-Kontext, weil das ja immer zum Vorwurf gemacht wird, oh, ich kann ja nicht die ganze Zeit über meine Emotionen reden, wenn ich doch eigentlich irgendwie erfolgreich sein will. Wobei wir da ja eine ganz andere Meinung haben, aber das weiß man ja, wenn man uns zuhört. dann könnte man ja zum Beispiel sagen, Entschuldigung, ich merke, dass ich irritiert bin. Ich wollte meinen Gedanken gerne erst zu Ende formulieren. Können wir uns darauf einigen, dass jeder eine bestimmte Redezeit hat? Ich überschreite die dann auch nicht, das verspreche ich. Ich möchte nur meinen Gedankengang zu Ende formulieren, bevor Sie eine eigene Meinung dazu formulieren. So, das wäre ja dann ein Satz, der eben sagt, hey, ich beobachte in mir, dass ich irritiert bin, dass gebe ich meinem Außen zur Kenntnis, um dann auch zu beschreiben, warum ich irritiert bin und was ich mir stattdessen wünsche. Und das könnte ja auch zum Beispiel gar nicht nur unbedingt dich selbst betreffen, sondern es könnte auch sein, dass du im Meeting mitkriegst, dass eine bestimmte Person überhaupt nicht zu Wort kommt. Und dir geht das irgendwie innerlich auf den Senkel und du hast das Gefühl, was sind hier für Machtstrukturen, ist ja alles ätzend. Und statt dann aber zu sagen, boah, es ist jedes Mal so das und es geht mir so auf den Senkel und so, dass man dann vielleicht sagt, ich beobachte, dass Herr oder Frau X YZ bis jetzt noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Ich merke das Bedürfnis zu haben, zu hören, was diese Person zu sagen hat. Können wir vielleicht eine Gesprächsagenda festlegen oder können wir über eine bestimmte, Systematik nachdenken, wie wir jeden wahrnehmen, der etwas beitragen könnte oder sollte?
Es ist doch bestimmt auch für Führungskräfte cool, oder? So für Feedbackgespräche und...
Total. Also
würden wir sagen zu Führungskräften, bitte macht mal eine GfK-Weiterbildung?
Schaden kann es nicht.
Ich glaube generell, sich in seiner Art der Kommunikation zu sensibilisieren, ist natürlich super wichtig. Also das kann ja dann auch Spaß machen. Es ist am Anfang, das muss man sich schon sagen, natürlich eine Herausforderung, wenn man das jetzt noch nie irgendwie gehört hat, wie du ja eingestiegen bist und irgendwie gar nicht im Alltag, in diesem ganz schnellen Alltag dazu kommt, sich darüber Gedanken zu machen, was habe ich eigentlich gerade gesagt oder wie kam das gerade an, dann ist das natürlich alles total neu. Das heißt, es werden, wenn man das einübt und üben darf und eben sich dieser eigentlich sich selber mehr bewusst wird, dann wird das natürlich auch mal zu Stress führen. Das ist ganz klar. Das sind natürlich neue Emotionen, die da eventuell auch hochkommen. Und es kommt vielleicht auch auf, dass man eben nicht einfach nur durchregieren darf, sondern möglicherweise auch eben dann in den Austausch tritt.
Und gerade in Beziehungen ist es ja so, dass wir eigentlich das Ziel haben, in Verbindung zu bleiben und in je nach Kontext auch handlungsfähig zu bleiben. Und was natürlich schon so ist, und das ist ja auch total menschlich, dass man vielleicht im ersten Impuls hat, zu sagen, boah, dem zeige ich jetzt aber richtig mal, wo es lang geht oder es geht mir auf den Senkel und ich will jetzt meinen Frust auch mal loswerden. Und dann eben keine Pause hat zwischen diesem Gefühl und dem einfachen Ausagieren. Und das führt aber dazu, dass man natürlich im Beziehungskontext eine Dynamik schafft, in der der andere sich den entweder fügt oder aufgibt oder halt irgendwie eine Rechnung mit dir offen hat. Ja? Das heißt, es geht eigentlich immer um eine Ego-Kultur, es geht immer um eine Auseinandersetzung und immer darum, dass irgendwann einer gewinnt. Und ich glaube, so verstehe ich es zumindest, dass diese Form der Kommunikation mit dem Tool der gewaltfreien Kommunikation dazu führt, dass einfach der Raum geöffnet wird, in dem man sich auch ehrlich begegnen kann. Ja, weil wenn ich einfach nur rausrotze, dann bin ich ja auch nur teilehrlich, weil das, was ich als Absicht verfolge oder was mich berührt hat oder was mich irgendwie bewegt oder traurig macht oder so, das findet ja dann gar nicht statt. Und das sind ja letztendlich die Themen, die auch eine Beziehung langfristig gestalten. Von daher denke ich, geht es eben maßgeblich darum, dass man nicht in Verteidigung und Einknicken und Gewinner und Verlierer und so denkt, sondern dass es darum geht, wirklich radikal ehrlich zu sein, im Sinne einer ruhigen Klarheit. Und dann ist es ja immer noch okay, dann zu sagen, hey, dann passen wir in dieser Form von Beziehung vielleicht einfach nicht zusammen. Also nehmen wir jetzt mal mein Beispiel. Ich sitze da nicht auf meinem Frust rum, sondern ich sage, was es mit mir macht, warum mich das traurig macht oder irgendwie ärgerlich stimmt. Und im nächsten Moment formuliere ich meinen Anspruch, von dem ich möchte, dass er erreicht wird. Und wenn das Gegenüber dann sagt, okay, das kann ich aber einfach nicht oder das ist ein Druck, der mir zu hoch ist oder das ist nicht meine Meinung, ich habe einen anderen Anspruch oder ein anderes Wertesystem, dann wäre es ja auch total okay, dann in Frieden zu sagen, hey, dann gehen wir hier auseinander. Ja, dann muss das eben nicht im Kampf enden, sondern kann dann auch in einer Einigung von, aha, okay, wir haben jetzt unsere Ansprüche, unsere Gefühle, unsere Bitten, unsere Wünsche gemeinsam auf den Tisch gelegt und merken, die sind nicht kompatibel und dann ist ja gut.
Wie seht ihr GfK so im gesamtgesellschaftlichen Kontext? Also wenn wir mal so eine Ebene höher gehen und nicht nur du und ich hier am Tisch. Johann, das ist ja immer dein Part. Was spielt, also wenn wir jetzt mal das Bigger Picture uns angucken, was spielt GfK da für eine Rolle?
Ja, genau. Also da wäre es eben wirklich so, dass das, wenn man eben weggeht von einem Kommunikationstool oder irgendwas, was man eben eintrainiert, einfach wirklich zu dieser, also es ist überhaupt nicht einfach, aber zu dieser Haltung mehr zu kommen, eben sich gegenüber und also vor allen Dingen sich auch selber und dann eben einfach sein Gegenüber und den Menschheit und der Menschheit generell mehr empathisch gegenüberzutreten, also wirklich mehr überhaupt mehr Verständnis zu zeigen und was auch ganz wichtig ist, dieses gute Zuhören ist nämlich ein Riesenteil logischerweise von guter Kommunikation, weil diese gute Kommunikation erst ermöglicht, dass man überhaupt wieder in einen Prozess des Austausches und der Verbindung eintritt. Und da sind wir natürlich bei dem Knackpunkt in der heutigen Kultur, die häufig auf eben sehr polare, es gibt nur zwei Meinungen oder es gibt vielleicht auch sogar nur eine Meinung nach einigen Leuten oder eine Perspektive oder es gibt nur richtig oder falsch oder es gibt nur das kapitalistische System oder eben nicht. Und da merken wir natürlich, das kann der Mensch eigentlich gar nicht seelisch aushalten, weil wir immer in Zwischenschritten, in Differenzierungsbildern leben. Es gibt immer Grautöne, es gibt viel mehr Farben, es gibt einfach, ein Mensch ist super vielseitig und das muss ich uns heute nicht alles beschreiben, aber es ist ja ganz wunderbar. Und wozu das führt, ist natürlich, wenn man nur Anschuldigungen oder nur Sachen in den Raum stellt, wo kein Diskurs mehr stattfindet, keine Differenzierungsgrade mehr stattfinden, dann ist es natürlich eigentlich ein Einheitsbrei und endet im Grunde so ein bisschen wie in der Sandkiste, dass man sagt, das ist mein Förmchen und dann wird darüber gestritten. Also wie über Bodenschätze im Grunde gerade in Grönland gestritten wird oder alles. Das ist ja im Grunde ein total kindisches Verhalten. Nur das kann man den Menschen, die dann so besessen davon sind, schwer vermitteln.
Und das, glaube ich, zeigt total gut, dass in der kleinsten gesellschaftlichen Einheit, also in einer Beziehung oder einer Familie oder so, durch diese veränderte Art der Kommunikation vielleicht auch eine andere Verantwortung fürs Miteinander übernommen wird. Und damit formen wir ja Gemeinschaft. Und Gesellschaft ist ja eigentlich Gemeinschaft. Und wenn wir uns das mal anschauen, ich würde jetzt auch zu dem Gemeinschafts- und Kulturthema nochmal was sagen, dann ist Reden, finde ich, eigentlich auch ganz schön schwer geworden. Also es gibt eine Verrohung der emotionalen Ausdrucksfähigkeit, also nicht zuletzt durch Emojis und durch eben weniger persönlichen Kontakt und einfach weniger Zeit. Ja, also wir haben ja gar nicht mehr so viel Möglichkeit, auch wirklich Beziehungserfahrungen mal zu reflektieren, zu empfinden, nachhallen zu lassen. Und dazu kommt, dass wir in einer vollkommenen Überversorgung mit Eindrücken leben. Das heißt, unser Energiesystem, unser Nervensystem ist in konstanter Alarmbereitschaft. Und wenn ich in eine Beziehungskommunikation in einer bereits aufgestockten Alarmbereitschaft gehe, dann habe ich natürlich das Arsenal der unterschiedlichen schlechten Waffen auch viel schneller zur Verfügung. Das heißt, ich glaube, es geht schon darum zu sagen, hey, wir beobachten ja, dass Menschen sich fundamental missverstanden fühlen. Das ist ja immer das Beispiel, sowohl in Beziehungen auf persönlicher Ebene als auch im Job. Und das liegt daran, dass wir einen mangelnden Kontakt haben, dass wir einen mangelnden Gefühlsausdruck haben und dass es einfach auch viel Druck gibt, was natürlich auch nochmal diesen Impuls verstärkt. Und deshalb wollte ich nur sagen, es gibt so kontextuell die Betrachtung davon, dass wir natürlich in einer Zeit leben, in der auch Kritik irgendwie als cool und intelligent klingt, wir total gereizt sowieso schon sind und wir den Sprachfundus gar nicht mehr haben, den wir brauchen, um Beziehungen wirklich in Nähe zu verhandeln.
Genau, und deswegen gibt's da nicht in dem Sinne Kultur, Gesellschaft, Individuum, sondern das ist eigentlich eine Ganzheit, weil wir dann auch als Individuum uns häufig von uns selber ein Stück weit entfernt haben, weil wir es echt ja selten aushalten können, überhaupt in Ruhe irgendwo kurz zu stehen, sei es an der Bushaltestelle etc. Wir haben immer irgendwas noch zu tun. Es ist alles so viel schneller geworden und gleichzeitig hat sich die Sprache aber sehr verkürzt. Jetzt können wir auch noch immer alles schnell eben in unseren neuen AI eingeben und kriegen auch schnell was eingewürfelt. Und dann findet natürlich auch nicht mehr dieser Selbstausdruck so statt. Es gibt eigentlich wenige Räume, wo man sich einmal in sich hineinhorcht. Und das heißt nicht jetzt irgendwie tief, sondern einfach nur sich eben wieder auch fühlt, spürt und merkt, was in einem vor sich geht. Um dann logischerweise auch überhaupt zu wissen, welche Bedürfnisse habe ich. Ich glaube, und das hat eben ganz viel damit zu tun, dass man durch eben die gute Kommunikation seiner Bedürfnisse geht eben Marshall B. Rosenberg davon aus, dass das viel besser ist, gute Grenzen herzustellen, als eben sich gar nicht darüber bewusst zu sein, weil dann weiß man ja eigentlich gar nicht, worüber man redet oder sogar streitet. Ich glaube, viele wissen noch nicht mal, worüber sie streiten.
Genau, das liegt ja genau an diesem, dass man sich der Oberfläche, also das, was man in dem Moment vielleicht ausagieren will, bewusst ist. Aber wir sind uns eben total wenig darüber bewusst, was da drunter eigentlich liegt. Also warum ich diese Gefühle habe, warum ich diese Bedürfnisse habe, was für innere Überzeugungen ich habe. Und eben diesen Kontakt zu sich selbst, um da mal tiefer zu bohren, ist ja der Inbegriff von Selbstreflexionsfähigkeit. Total. Und dann im nächsten Schritt auch sich selbst regulieren zu können, damit dann natürlich auch empathischer zu werden, weil das, was ich in mir finde, das kann ich auch in dir eher entdecken und dann kann ich dafür auch mehr Verständnis haben. Und es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass das eben zu mehr, man nennt das neuronaler Integration führt, also zu einem größeren inneren Verständnis, einer größeren Verknüpfung. Das heißt, dass daraus dann eben entsteht, dass du dich besser regulieren kannst, dass du stressresistenter bist, dass du eine höhere Beziehungsqualität herstellen kannst. Ich würde jetzt aber gerne vielleicht nochmal so, sorry.
Ja, also so würde dann eine ganz schöne Beschreibung sein, wie eigentlich dann auch Heilung stattfinden kann. Und wer jetzt nicht am Anfang eben sprechen möchte, kann das logischerweise auch mit anderen Themen, also zum Beispiel so Feldenkreismethoden oder es gibt ja auch einfach durch Yoga und es gibt
ganz... Was sind jetzt Feldenkreismethoden?
Oh, ja, das...
Du haust hier immer so...
Naja, das sind eben, dass man eigentlich eher seine Emotionen durch bestimmte Tools, die dann eben in solchen Feldenkreissituationen hergestellt wird und nicht so sehr durch den Kopf oder die Gedanken oder die Kognition einfach kommt, was eben oben alles drüber gelegt wird, wenn man in der Logik bleibt, unten runter und oben drüber, sondern eben wirklich aus dem Gefühl heraus arbeitet, um überhaupt daran zu kommen, was einem möglicherweise gar nicht bewusst ist. Und das heißt, das kann man auch durch Tanzen, durch Singen, durch andere Möglichkeiten machen. Man kann es auch durch Berührung herstellen, durch Massagen, durch sich in den Arm nehmen. Alles Mögliche könnte dazu beitragen, eben auch, dass überhaupt ein Raum dafür entsteht.
Und was ich auch gut finde, ist so eine kognitive Verarbeitung, um das Prinzip überhaupt erstmal zu lernen. Und deshalb habe ich in der Vorbereitung für diese Folge und ich habe jetzt zwei Gespräche ausstehen, in denen ich das noch sehr gut üben kann, habe ich mir aufgeschrieben, so ein, genau wie du auch gerade mit dem ABC gesagt hast, habe ich mir aufgeschrieben, okay, wenn du X machst, Beobachtung, dann fühle ich Y, mein Gefühl, weil ich Bedürfnis Z habe. Und dann als nächstes kannst du die Bitte formulieren. Also wenn du dir diesen Satz quasi aufschreibst, und damit kann es ja jeder mal üben, also wenn du X machst und dann beschreibst du aber eine Situation, du interpretierst sie nicht, das ist super wichtig. Und du bewertest nicht, genau. Also wenn du X machst, und das alleine ist schon eine Übung.
Also du darfst die Situation bewerten, aber nicht deine Gefühle, ne?
Dich schlecht vorbereitest auf eine Präsentation.
Das ist schon fast eine Interpretation und das muss man eben üben. Also wenn du X machst, heißt, wenn du ohne zu lächeln präsentierst, wenn du nur das Skript abliest, ohne in die Interaktion mit den Menschen zu gehen, so. Also dann muss man schon mal üben, ne? Was heißt eigentlich, wenn du X machst, wenn ich es nur beschreibe, wenn ich es nicht bewerte, wenn ich es nicht interpretiere, wenn ich nicht irgendwie in meine eigene Meinung
dazu rein... Wenn du zu spät kommst.
Genau, wenn du, und dann müsstest du jetzt sagen, 10 Minuten zu spät kommst, weil vielleicht nerven zwei ja nicht, aber bei 10 wird es schon richtig übel.
Genau, im Idealfall würde man eher davon ausgehen, als ich warten musste auf jemanden, der zu spät gekommen ist. Weil ansonsten kann es natürlich, wenn man es beschreibt, ist es eine Anschuldigung.
Kompliziert.
Kann es sein.
Also, das, ich meine, dass man abends das vielleicht mal für sich selbst aufschreibt, um es am nächsten Tag deutlicher und vielleicht auch souveräner formulieren zu können. Weil bei gewaltfreier Kommunikation geht es ja vor allen Dingen darum, dass man eben diese Pause herstellt zwischen, ich habe irgendwie instinktiv, impulsiv, im Affekt ein Gefühl, was ich direkt ausagiere. Also, zum Mitschreiben, wenn du X machst, Beobachtung, Beschreibung, dann fühle ich Y, Gefühl. Nicht, was denke ich dann, weil Denken ist dann schon immer Interpretation.
Also sowas wie, dann werde ich wütend, dann bin ich frustriert.
Genau, sagen wir mal dieses zu spät Beispiel. Ja, vielleicht merkst du innerlich so 2 Minuten, I don't care. Und du merkst aber so, okay, die 10 Minuten, das ist für mich eine Grenze, da kriege ich richtig ungute Gefühle. So, was ist denn dann eigentlich das Gefühl? Also habe ich das Gefühl, nicht geliebt zu sein, mich alleine zu fühlen, sagt man das auf Deutsch so? Also keinen Respekt bekommen zu haben. Das ist dann schon fast eine Interpretation, aber sich nicht respektvoll behandelt zu fühlen, ist ein Gefühl. Und wie fühlt man sich dann? Selbstwertschwach, klein, einsam, unwichtig? Was ist denn dann eigentlich das Gefühl? Ja, also wenn du dann sagst, okay, wenn du mehr als 10 Minuten zu spät kommst, fühle ich Enttäuschung, Trauer, Wut, Einsamkeit, was auch immer dein Gefühl ist, weil mir wichtig ist, Verlässlichkeit in einer Beziehung zu leben, über Vereinbarungen
einzuhalten.
Das ist
jetzt wieder das Bedürfnis.
Oder weil mir, genau. Und ich finde das irgendwie so schön, das mit weil zu verknüpfen, weil dir dann selbst deutlich wird, okay, was genau ist mir eigentlich wichtig? Und darum geht's bei der Beschreibung des Bedürfnisses. Zu sagen, was ist mir wichtig?
Und wir merken ja auch bei unseren Kunden und Kundinnen, dass viele ihre Bedürfnisse gar nicht so klar haben.
Genau,
ja, und
das
deshalb ist ein
total wichtiger
Gründen.
Punkt, genau. Weil wir dann eben, dann machen wir eigentlich Schattenboxen oder dann haben wir ein Ziel oder ein Idealbild, was gar nicht mit unseren Gefühlen einhergeht. Und das ist das, was uns eigentlich dann auch im Innerlichen natürlich ein bisschen zerreißt, beziehungsweise eigentlich den falschen Fokus einnehmen lässt.
Und ich finde, wenn man das ein paar Mal abends übt, das ist echt spannend. Also ich finde das total cool, weil, wie gesagt, für mich ist eine Therapiestunde. Ich muss ja noch ein bisschen lernen im beruflichen Kontext. Privat fällt mir das viel einfacher. Da kann ich viel einfacher sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie gerade enttäuscht oder ich bin irgendwie gerade traurig oder ich habe Zweifel oder so, weil ich da irgendwie besseren Zugriff auf meine Gefühle habe als im professionellen Kontext. Glaube auch, dass das daran liegt, dass ich eine von diesen Personen bin, die früher immer dachte, naja, irgendwie das eine ist Professionalität und das andere ist Emotion, was ja totaler Quatsch ist, ja. Und wenn man jetzt, und ich habe das jetzt mal ein paar Tage gemacht und es ist echt richtig cool, sich durch dieses Aufschreiben selbst die Gelegenheit gibt, überhaupt mal die Herleitung zu formulieren für das, was man eigentlich möchte. Also um dann eben diese Bitte zu formulieren, ja. Wenn du X machst, fühle ich Y, weil mir Z wichtig ist. So, dann liest du dir das durch und dann merkst du...
Und die Übertragung, das ist ja Schritt 4, ne?
Genau, und dann merkst du, ah, okay, das habe ich beobachtet, das habe ich gefühlt, das ist mir wichtig. Na klar, ich wünsche mir X, Y, Z. Und dann kannst du halt auch einen adäquaten Wunsch formulieren, eine adäquate Bitte sozusagen, ne? Und ich glaube, wenn man das häufig macht, dann ist es irgendwann so in der Denke ein bisschen mehr eingeschliffen und dann merkt man zumindest, wenn der Wolf wieder rauskommt, uiuiui, ne? Ich muss mich kurz zurückziehen, um meine innere Giraffe zu finden, um in der Handpuppen-Thematik zu bleiben.
Also ich bin überzeugt. Ich hoffe, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Vielleicht brauchen wir alle mal so eine GfK-Ausbildung. Ich finde das schön, sich das abends vorzunehmen, aber ich finde es gar nicht so leicht, ehrlich gesagt.
Nee, ist nicht leicht.
Also ich glaube, so ein kleiner Workshop.
Man darf sich total beruhigen. Man braucht nicht gleich eine Ausbildung, sondern man kann einfach anfangen, sich, wie lange das gerade schön beschrieben haben, Dinge einfach bewusster zu werden. Und das geht natürlich in kleinen Beziehungen auch zu Hause dann eigentlich fast besser.
Ja. Ich finde es auch da schwer. Ich finde es sowohl
Let's
beruflich
try.
Als auch privat
Let's
schwer.
Let's try.
Super. Also, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Anregung geben und einen Impuls, das mal zu üben. Das kann ja zumindest mal nicht schaden und ist eine schöne, ja, irgendwie eine schöne Übung, mal was Neues auszuprobieren. Und wenn ihr davon auch angefixt seid, so wie wir hier in dieser Runde, also ich bin jetzt voll motiviert, dann schreibt uns das doch gerne. Das interessiert uns sehr. Und wenn ihr eine Folge euch zu Feldenkreis wünscht im Anschluss an diese Folge, dann schreibt uns auch. Also schickt uns eure Themenvorschläge, schickt uns eure Wünsche, Fragen. Wir freuen uns immer, mit euch in Austausch zu kommen. Ihr findet uns über alle gängigen Plattformen. Und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns schon.